Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11 und ich lese uns die Verse 9 bis 13. Und nach dem Lesen des Wortes Gottes bitte ich euch, die Bibeln aufzulassen und dann auch die Dinge, die ich ansprechen werde, immer wieder zu überprüfen aus dem Text. Ich lese ab Vers 9 und hier ist die Rede von den zwei Zeugen, die, dass es noch Zukunft in Jerusalem dienen werden. Es wird Folgendes von ihnen gesagt: Nachdem das Tier oder das Biest, eigentlich wie das Wort sagt, aufsteht und sie tötet, das, was die Menschen nicht tun konnten, wird diese Person tun können, weil er in der Kraft des Satans kommt. Und nun wird gesagt, und es werden etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen ihre Leichname sehen 3 Tage und einen halben und werden ihre Leichname nicht lassen in Gräber legen. Und die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über sie und wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese 2 Propheten quälten, die auf der Erde wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über die, so sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und das sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel, und wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Namen der Menschen. Und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Wir verneigen uns zum Gebet. Ewiger Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und wir verstehen, lesend die Bibel, dein Wort, dass es unmöglich ein Wort des Menschen sein kann. Und hier in deinem Wort offenbarst du uns als deinen Kindern, was du vorhast zu tun mit der Welt. Und das soll uns ermahnen, richtig vor dir zu leben in der Gegenwart, aber nicht nur das, es soll uns ermahnen, für die ungläubige Welt zu beten. Denn die Dinge, die diese ungläubigen Menschen erleben werden in dieser Zeit der Trübsal, sie werden einfach schrecklich sein. Und wir beten heute, dass gerade an diesem Tag, an diesem Sonntag, das Evangelium erschallt, nicht nur durch die Predigt, wie wir hier in diesem Raum, sondern auch durch das Internet, durch das Fernsehen, durch das Radio und manch einer sich in Buße zu dir wendet. Wir preisen dich, ewiger Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Amen. Die heutige Predigt, die überschneidet sich ein bisschen mit dem, was wir am letzten Sonntag uns angeschaut haben. Aber ich möchte doch noch manche Wahrheiten, die in unserem Text wiedergegeben werden, besonders noch einmal ansprechen oder jetzt ansprechen, weil ich am letzten Sonntag nicht die Zeit dazu hatte. Und bevor ich das mache, möchte ich aber noch einmal den 8. Vers lesen, weil ich etwas zu dem 8. Vers sagen möchte, bevor wir weitermachen. Es wird gesagt in dem 8. Vers, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass hier von keiner anderen Stadt als Jerusalem die Rede ist. Und sie wird der Hinweis gegeben, wo diese 2 Zeugen der Trübsalzeit tatsächlich dienen werden. Was uns aber auch besonders auffällt, ist, was nachher gesagt wird in Vers 9, und das ist, was wir heute Morgen schon gelesen haben, dass ihre Leichname nicht begraben werden. Dort, wo sie umgebracht worden sind, und interessanterweise, schaut einmal in eure Bibeln, es steht geschrieben auf der Straße, nicht einer Straße, es steht auf der Straße, das heißt, Eine besondere Straße in Jerusalem ist gemeint. Wir sagten in einer unserer Predigten, oder ich versuche das immer wieder uns zu verdeutlichen, ihr Lieben, jedes Wort in der Heiligen Schrift ist wichtig. Ja? Und wenn hier in der Schrift gesagt wird, die Straße oder die besondere Straße, dann ist eine besondere Straße in Jerusalem gemeint. So, welche Straße ist das? Es ist faszinierend, über diese Dinge nachzudenken. Bitte? Das ist eine Möglichkeit, das vielleicht so zu sehen, aber wir wollen überlegen. Ich habe mir die Mühe, was heißt Mühe gemacht, es war schön. Für mich ist immer ein Genuss, mich vorzubereiten für die Predigt, und ich bin eigentlich derjenige, der am meisten davon den Segen bekommt. Das, was ich euch weitergebe, ist nur ein Bruchteil dessen, was ich wirklich herausgefunden habe. Ich teile den Segen mit, den ich selbst erhalten habe. So ist es. Im Englischen sagt man, es ist eine Win-Win-Situation. Wie sagt man das im Deutschen, Uli? Immer ein Vorrecht, es ist immer was Schönes. So, ich hoffe, dass ihr auch ermutigt werdet und fröhlich seid, diese Dinge mit mir gemeinsam nun herauszufinden. Die Straße. So, wenn ihr an Jerusalem denkt, wer war schon in Jerusalem gewesen? Ja. So, wenn ihr das hört, du warst auch in Jerusalem gewesen. Wenn ihr das hört, die Straße, eine besondere Straße, an welche Straße denkt ihr? Oder würdet ihr denken? Della Rosa, okay. Würdet ihr, okay, ich müsste das vielleicht anders fragen. An welches, was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr als gläubige Menschen, als Christen an Jerusalem denkt? Klagemauer. Richtig, Klagemauer. Und ich dachte, das würde, genauso habe ich gedacht. Wahrscheinlich ist hier von der Klagemauer die Rede, und ich bin in den Computer rein und habe nachgeguckt. Habt ihr gewusst, und ihr wisst das wahrscheinlich auch, in Jerusalem gibt es eine Prophetenstraße. Die Straße der Propheten. Die geht von Osten nach Westen. Das ist eine Riesenstraße. Kann sein, dass die ist, aber ich glaube es nicht. Und da bin ich in den Computer rein und habe mal nachgeguckt, wo die Klagemauer wirklich ist. Und diejenigen, die in Jerusalem gewesen sind, ihr werdet mir recht geben, die Klagemauer liegt eigentlich an einer sehr großen Straße, die in Arabisch Suq Qatim heißt. Altstadt Jerusalem, Suq Qatim, das ist eine arabische Straße. Und ich habe immer gedacht, da muss ein kleiner Weg hochgehen zu der Klagemauer, wo man dann hingeht, und man hat einen großen Platz. So sieht man das immer in der Zeitung oder in den Fotos, ja. Und dann hat man seine Ruhe. Gar nichts. Die Klagemauer ist praktisch an einer großen Verkehrsstraße und ist nur mit einer Mauer umrahmt. Und ich dachte, das ist interessant. Ich hatte das nie gewusst. Das habe ich erst jetzt kennengelernt. Übrigens, Suq Qatim, in Arabisch heißt die Straße der Tuchhändler. Ja? Und weil das in Alt-Jerusalem liegt, hat es kein, vielleicht hat es einen hebräischen Namen, weiß ich nicht, aber ich konnte es nicht herausfinden. Und dann, was ich gemacht habe bei der Vorbereitung zur Predigt, ich habe mich eingeklickt durch meinen Computer in eine der Kameras, die auf die Klagemauer gerichtet ist. Und ich konnte, und das war faszinierend, ich saß in Kanada, es war vormittags, ich habe am Donnerstagvormittag noch weiter vorbereitet meiner Predigt, und ich konnte sehen, was in Jerusalem zur gleichen Zeit an der Klagemauer passiert. Und das war so interessant. Ich habe die Menschen dort gesehen, wie sie zur Klagemauer gehen, dann wieder weggehen. Und ich habe Stimmen gehört, ich habe den Wind gehört. Und was ich noch gehört habe, war das Hupen der Autos, weil das direkt an der Straße liegt. Und ich dachte mir, das ist eigentlich der ideale Ort. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich denke, das ist Spekulation meinerseits. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die zwei Zeugen genau dort dienen werden. Wie auch immer, der Text sagt uns, dass die Leichname dieser zwei für 3,5 Tage nicht angefasst werden, das heißt, sie werden nicht beerdigt, und das ist auch etwas sehr Bemerkenswertes eigentlich. Dem jüdischen Gesetz nach ist das eine extreme Schande, das, was wir hier lesen. Selbst die Schwerverbrecher, wenn sie hingerichtet worden sind, mussten noch am selben Tag beerdigt werden, dem jüdischen Gesetz nach. Ja? Und die Tatsache ist eigentlich, dass die Erzfeinde Israels, die Philister, diesen Brauch pflegten, die Feinde nicht zu begraben und sie dann, also die Feinde, in dieser Weise auch zu verhöhnen. Einfach die Leichname dort liegen zu lassen und wer weiß, wie die Leichname zu verunstalten. Und wir erinnern uns vielleicht an die biblische Geschichte in 1. Samuel, die uns erzählt, dass der König Saul, nachdem er die Schlacht gegen die Philister verloren hat, er wurde enthauptet und dann wurde sein Leib und auch der Leib seiner Söhne von den Philistern in der Stadt Beth-Shean auf die Stadtmauer gebracht und dort aufgehängt. Und hören wir einmal, was der biblische Text dann sagt, was dann passiert ist. 1. Samuel 31 und ich lese uns ab den 11. Vers. 1. Samuel 31 ab Vers 11. Es wird Folgendes gesagt. Als aber die Einwohner von Jabes, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig betont, oder Jabes, in Gilead hörten, was die Philister Saul getan haben, ja, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Beth-Shean und sie kamen nach Jabes und verbrannten sie dort. Das ist auch etwas, was im Judentum eigentlich nicht gemacht worden sind. Man verbrannte die Leichen nicht. Und die Vermutung ist deshalb, dass diese tapferen Männer einfach verhindern wollten, dass die Leichname des Königs und seiner Söhne noch mehr verunreinigt werden. Wahrscheinlich waren sie so furchtbar zugerichtet, sie konnten das nicht mit ansehen, was mit diesen Leichnamen gemacht worden ist. Und dann wird Folgendes gesagt. Und sie nahmen ihre Gebeine, das heißt die Knochen, und begruben sie unter der Tamariske von Jabes und fasteten 7 Tage. Auch das ist etwas Außergewöhnliches. Diese Männer fasteten 7 Tage. Nirgends im Gesetz wird das gesagt, dass man das tun soll. So, es scheint so, dass das, was die Philister mit den Leichnamen gemacht haben, eine derartige Abscheulichkeit war, sodass die Männer aus Jabes, ja, in ihrem Schreck, in ihrem Ekel davor 7 Tage getrauert und gefastet haben. Sie waren einfach erschüttert, sie waren schockiert, dass die Philister so etwas Grässliches tun konnten mit den Leichnamen eines Menschen. So, und der Hinweis, jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Der Hinweis im Zusammenhang mit den 2 Zeugen, dass sie 3,5 Tage dort liegen, auf der Straße und nicht begraben werden, ist deshalb dieser. Der Anstand eines Menschen, der normale, der allgemeine Anstand, das normale Verhalten eines Menschen dieser Zeit, in der die 2 Zeugen dienen werden, ist nicht vorhanden. Man verachtet, man hasst diese beiden Zeugen Jesu Christi so sehr, dass man es ihnen verwehrt, sie zu beerdigen. Ihr Lieben, ein Tier würde man wahrscheinlich besser behandeln. Und hört sich das so ein bisschen an wie unsere Zeit? Dass Tiere besser behandelt werden als Menschen? Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. Ich denke, das ist 2 Wochen her. Da war in unserer lokalen Zeitung ein Artikel, dass eine Katze gefunden worden ist, die man anscheinend gequält hat und die zerrissen war. Ja? Ich habe in unserer lokalen Zeitung nicht einen Artikel gelesen darüber, wie viele Babys in Kanada getötet werden. Aber dass eine Katze anscheinend gequält und getötet worden ist, das ist wichtig. Später hat man herausgefunden, dass es ein Kojote gewesen ist, der das getan hat. Ihr Lieben, Gott wird die Menschen strafen. Glaubt ihr das? Gott wird die Menschen strafen. Er muss es. Er muss die Menschen unserer Generation strafen, sonst müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Das ist, was Billy Graham seinerzeit gesagt hat. Und was auch stimmt, wir leben in einer Zeit, in der die sich nicht zu sehr von der unterscheidet, wie die Zeit, von der wir hier lesen. Ja? Der normale Menschenverstand ist aus dem Fenster geworfen worden. Die moralischen Grundsätze wurden schon lange über Bord geschmissen. Oh ja, wir sind eine fortschrittliche Gesellschaft. Ja, wir können Menschen bald auf den Mars schießen. Und manche müssen man auf den Mars schießen, wirklich, damit wir sie weghaben. Ja, wir brauchen all diese Grundsätze nicht mehr, die wir in der Heiligen Schrift lesen. Die Schrift sagt uns ganz deutlich, Gott lässt sich nicht spotten. Und das heißt, er wird richten. Er wird die Menschheit richten. Er muss das tun. Schaut einmal, was der Text weiter sagt in Vers 10. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. So, die Menschen freuen sich über den Tod der zwei Diener Jesu Christi. Ja? Und die Zeitspanne von 3,5 Tagen wurde gebraucht, um sich gegenseitig Geschenke zuzusenden, und wir sagten letztes Mal, Amazon macht es möglich. Ja? Wir können die Sachen bei Amazon nicht nur für uns selbst bestellen, sondern für jemand anders. Ich habe ein Buch für meinen Sohn bestellt, der in Victoria lebt, und innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Tagen war das Buch da. Ja? Aber achten wir bitte auf diese Aussage, die uns versichert, dass das Ableben dieser zwei Propheten deshalb gefeiert wurde, weil sie diejenigen, die auf der Erde wohnen, gequält hatten. Überlegen wir einmal, in welcher Weise haben diese zwei Zeugen die Menschen auf der Erde wohnend gequält? Haben sie ihnen die Nägel rausgerissen, die Hand abgehackt? Was haben sie gemacht? Was denkt ihr? Was? Die haben das Evangelium gepredigt, genau. Was ist das Evangelium? Es ist die gute Nachricht. Und die Menschen wollen die gute Nachricht nicht hören. Es hat sie gequält. Ist das nicht interessant? Übrigens, der Begriff, die auf der Erde wohnen, ist auch ein sehr, sehr interessanter. Hier in Vers 10. Er wird insgesamt 7-mal gebraucht in der Offenbarung. Und wenn wir diesen Begriff studieren, dann verstehen wir, dass hier eigentlich der moralische Zustand oder die moralische Einschätzung der Menschen beschrieben wird, der Zeit. Die auf der Erde wohnen oder eigentlich die Erdwandler, ja, sind solche Menschen, deren ganzes Wesen vom Irdischen, ja, von dem Materiellen, eingenommen ist, sodass beherrscht ist, sodass sie keinen Platz für Gott haben in ihrem Herzen. Sie haben kein Interesse, keinen Sinn, sie haben keine Neigung für das Göttliche. So, das Wesen der Erdwandler ist erdverbunden. Sie sind Materialisten und deshalb werden sie von dem Wort Gottes auch Erdwandler genannt. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Verkündigung des Evangeliums durch die zwei Zeugen diese Menschen quälen wird. Und ihr Lieben, das sehen wir auch heute. Das sehen wir auch heute. Wer kann es ertragen, dass ihm gesagt wird, du bist ein Sünder. Und als Sünder bist du unterwegs in die Verdammnis. Wer kann es heute ertragen? So das Predigen des vollen Ratschlusses Gottes, ja? Und das meint eben, dass auch von dem Zorn Gottes über die unbußfertigen Menschen gepredigt wird, wird einen irdisch gesinnten Menschen sehr ärgern. Auch heute noch. Oder gerade heute. Es wird ihn quälen. Und es ist kein Wunder von daher, dass die wiedergeborenen Christen heute schon gehasst werden. Und dass die Bibel von sehr vielen Menschen als eine Hassliteratur abgestempelt wird. Übrigens, das war auch in den Vorschlägen, die gemacht worden sind in den 2002, 2004 in unserem Gesetz hier in Kanada, dass man die Bibel als eine Hassliteratur deklariert. Es wurde abgelehnt. Noch wurde es abgelehnt. Wir werden sehen, was in der, wenn wir noch eine Zukunft haben, was passieren wird. Aber das sollte uns nicht wundern. Ja, der Hass der Menschen gegenüber Menschen, die zu Jesus gehören, die das Evangelium für sich in Anspruch genommen haben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und das sehen wir genau in unserem Text. Ja? Die zwei Zeugen haben die Menschen mit der Verkündigung des Evangeliums. Was bedeutet Evangelium übersetzt? Die gute Nachricht. Sie haben die Menschen mit der guten Nachricht gequält. Und deshalb haben auch diese erdorientierten Menschen oder die Erdwandler nichts anderes als Hass für die zwei Zeugen Jesu in unserem Text. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir machen weiter. Wir lesen in unserem Text von der Wiederbelebung der zwei Zeugen und den Folgen. Ich lese noch einmal Verse 11 und 12. Schaut einmal in eure Bibel. Und nach den 3,5 Tagen, übrigens 3,5 Tage, das hat auch eine Bedeutung, dem jüdischen Verständnis nach, bleibt die Seele in einem Toten für 3 Tage noch. Und nach 3 Tagen, ja, ist die Person wirklich tot. So, und uns wird hier ein Hinweis gegeben eigentlich, dass diese zwei Zeugen, die im natürlichen Leib gedient haben, wirklich tot sind. So, nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, wow, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf. Achtet, bitte wird wieder gesagt, der Wolke, nicht in einer Wolke. Und ihre Feinde sahen sie. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Menschen, die eben noch diese Party hatten und am Feiern waren, wie der Hühnerschenkel dem einen oder dem anderen im Hals stecken bleibt. Ja, als sie sehen, dass die zwei wiederbelebt werden. Erinnert ihr euch an das Fest von Belsatzer? Uns werden manche Dinge mit schönen Worten beschrieben, aber das, was geschehen ist, ist nicht so schön. Der hat sich so erschrocken, ja. Der Text sagt, der hat sich in die Hosen gemacht. Übersetzt. Und genau das wird passieren. Das Wort Auferstehung wird hier nicht gebraucht. Und das finde ich auch sehr interessant. Anastasia wird hier nicht gebraucht. Ja? Und deshalb nehmen die Bibellehrer an, ich weiß es nicht, aber die Bibellehrer sagen uns, dass diese zwei Zeugen in ihrem natürlichen Leib von Gott wiederhergestellt worden sind. Und das kann schon sein, einfach aus dem Grund, weil die Leiber der alttestamentlichen Heiligen erst vor oder im tausendjährigen Reich des Messias auferweckt werden, nach dem Plan Gottes, so wie Gott es festgelegt hat. Ja? Diese beiden Zeugen sind Heiligen des Alten Testaments und deshalb werden ihre Leiber wahrscheinlich erst dann transformiert oder umgewandelt, wenn das tausendjährige Reich anfängt. Aber wir sehen, dass die Auferweckung dieser zwei Zeugen schon etwas sein wird, was die Menschen, die es sehen, und sie werden es mitbekommen, das wird sie sehr beunruhigen. Sie werden Angst haben. Der Text spricht von einer großen Furcht, Megafurcht. Das heißt, es ist nicht nur eine natürliche Angst, sondern eine gewaltige Angst. Mega heißt das Millionenfache von dem Normalen. Und deshalb wird manchmal dieser Begriff große Furcht in der Heiligen Schrift mit Terror übersetzt. Und ich kann mir richtig vorstellen, warum diese Erdwandler so eine große Angst haben werden. In diesem Augenblick, wenn die zwei Zeugen von Gott, von Jesus Christus auferweckt werden, werden die Erdwandler, die all das verneint haben, was sie gehört haben, auch die gute Nachricht verstehen. dass Gott wahr ist, dass er souverän ist und dass er Dinge tun kann, ja, die über unseren Verstand gehen. Sie werden verstehen, dass derjenige, den die zwei Zeugen verkündet haben und angekündigt haben, dass er wiederkommt, Jesus Christus, tatsächlich Gott ist, der die Toten auferwecken kann. Vielleicht erinnert ihr euch an den Bericht aus der Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen gepredigt hat. Areopag, das war der Versammlungsort der Philosophen oder eigentlich auch ein Gerichtsort in Athen gewesen ist. Und man brachte ihn dorthin, weil man nun von ihm hören wollte, was er da predigt. Und so predigt der Apostel Paulus wunderbar und jeder hört auch zu, bis zu einem gewissen Punkt, als der Apostel Paulus anfängt, über die Auferstehung der Toten zu sprechen. Hören wir einmal die Reaktion der Menschen. Apostelgeschichte 17, Vers 32. Als sie aber, das heißt die Zuhörer, Apostelgeschichte 17, 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen und die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Das heißt, sie waren sarkastisch gewesen. Ein anderes Mal hören wir dir zu. Die Menschen spotten heute auch über die Auferstehung der Toten. Sie spotten darüber, dass sie auferweckt werden in ihrem Leib. Es wird nicht der natürliche Leib sein, sondern ein Leib, der für die Ewigkeit bereitet ist. Und sie werden dann gerichtet werden. Und die anderen, die in dem Auferstehungsleib entweder durch die Trübsalszeit in den Himmel kommen oder wie gesagt die alttestamentlichen Heiligen, die vor dem tausendjährigen Reich, Anfang des tausendjährigen Reich wiederhergestellt werden, die werden auch in einem Auferstehungsleib, in dem neuen Leib, der für die Ewigkeit geformt ist, auferstehen. Aber man spottet darüber. Heute spottet man auch darüber. Man will darüber nicht reden. Reinkarnation, oh, das ist was anderes. Reinkarnation, ja, das hört sich so ein bisschen romantisch an. Ja, man kommt als ein Regenwurm wieder in diese Welt oder von mir aus, manche denken sich allerhand aus, die denken, dass sie in der Vergangenheit Pharao gewesen sind oder Ritter oder was weiß ich. So ein Blödsinn, aber sie sind bereit, Menschen bereit, sind bereit, das zu glauben. Aber die Auferstehung der Toten nach der Heiligen Schrift, oh nein, das ist zu ungemütlich, das wollen sie nicht. So, in unserem Text, wir kommen zurück zur Offenbarung 11, sehen wir, dass die Menschen nicht mehr spotten werden. Wir sehen, dass sie nicht sagen werden, oh, kommt ein anderes Mal, ja, wir wollen euch dann zuhören. Sie werden es mit ihren eigenen Augen sehen, was passiert, dass diese Zeugen Gottes, Jesu Zeugen, wiederbelebt werden in dem natürlichen Leib. Jesus kann das. Jesus kann das. Die zwei Zeugen, die eben noch tot dargelegt haben, werden wiederbelebt und dann in der Wolke, nicht einer Wolke, sondern in der Wolke, ist eine besondere Wolke, werden sie emporgehoben und ihre Feinde kriegen das alles wunderbar mit, wie das geschieht. Ja? Und ihnen fällt das Herz auch in die Hose. Das, was wir hier lesen, erinnert uns an die Himmelfahrt Jesu Christi, die uns in Apostelgeschichte 1 auch beschrieben wird. Und das, was wir ebenso in diesem Text sehen, ist der Befehl, steigt hier herauf. Schaut einmal, seht ihr den Befehl Gottes? Steigt hier herauf. Sind genau dieselben Worte, genau derselbe Befehl, den wir schon in Offenbarung 4 gelesen haben, über den wir nachgedacht haben, als Gott zu dem Apostel Johannes sagt, steigt hier herauf. Wovon ist hier die Rede? Was denkt ihr? Entrückung. Entrückung. Ich staune darüber, dass in vielen Gemeinden heute das Thema der Entrückung überhaupt nicht angesprochen wird. Ich staune darüber und es nicht, dass es mich ärgert, aber es ängstigt mich, dass diese bedeutende theologische Wahrheit, biblische Wahrheit nicht mehr angesprochen wird. Dass manche Christen über diese Wahrheit sogar lächelnd hinwegsehen. Oh, wieder ein, ja, der nicht richtig im Kopf ist. Und dabei sehen wir aber im Alten wie im Neuen Testament, dass von der Entrückung die Rede ist. Ja? Übrigens, das Wort Entrückung wird in unseren Bibeln gebraucht. Und wir kommen noch drauf. Und die Bibel spricht von der vertikalen Entrückung ebenso wie auch von der horizontalen Entrückung. Und ich werde mit euch diese Stellen gleich lesen. Das ist interessant. Das Wort Entrückung wird in der Heiligen Schrift gebraucht und die Christen heute, manche, nicht alle, die lachen über diese sehr bedeutende biblische Wahrheit. Auf der anderen Seite wird das Wort Dreieinigkeit nirgends in der Heiligen Schrift gebraucht. Und wir glauben, dass der dreieinige Gott real ist. Ja? Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Personen in einem. Nun, wir alle kennen die Geschichte mit Henoch. Ja, ich will einige Dinge dazu sagen. Diese Geschichte wird uns in 1. Mose 5 berichtet. Das Wort Entrückung wird an dieser Stelle nicht gebraucht, das ist richtig, aber es muss es auch nicht. Ja, es wird woanders gebraucht. Aber ich erinnere euch im Zusammenhang mit Henoch, dass Henoch nicht ein Jude war. Ist uns das bewusst? Henoch war nicht ein Jude, er war ein Heide. Die Gründung der Nation Israel beginnt erst im 12. Kapitel des 1. Buches Mose. Die Geschichte von Henoch ist 1. Mose 5. Und deshalb glaube ich nicht, dass Henoch einer der zwei Zeugen sein wird in unserem Text. Er ist ein Heide. Und Israel wartet nicht auf einen Heiden, der kommt und von Jesus ihnen erzählt, sondern jemand aus ihrem eigenen Volk wird kommen und erzählen. Und deshalb denke ich, dass der Prophet eigentlich Mose sein wird. Aber Folgendes sagt uns die Heilige Schrift im Zusammenhang mit Henoch. 1. Mose 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Und das gebrauchte Wort, hebräische Wort an dieser Stelle, spricht davon, dass Henoch nicht den natürlichen Tod gestorben ist, sondern dass Gott ihn in den Himmel genommen hat. Jesus wurde in den Himmel entrückt. Apostelgeschichte berichtet darüber. Wir wissen das, Apostelgeschichte 1. Der Evangelist Philippus wurde vertikal entrückt. Ja, hören wir einmal, wie der Text uns das sagt. Apostelgeschichte 8, 39 bis 40. Und hier, wir kennen die Geschichte, Philippus wird von Gott beauftragt, in eine bestimmte Gegend zu gehen, um dort den Kämmerer aus Äthiopien aufzuklären darüber, ja, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann wird Folgendes gesagt, als der Kämmerer zum Glauben kommt und sich dann auch taufen lassen will, keiner hat mit ihm Taufunterricht gemacht, er wusste ganz genau, was zu tun ist. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, die Taufe hat stattgefunden, entrückte der Geist des Herrn. Habt ihr gelesen? Steht bei euch das auch? Entrückte? Da haben wir das Wort. Entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden, so Philippus wurde von einem Ort zum anderen entrückt. Und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten bis nach Caesarea. So, der biblische Text ist sehr deutlich hier, dass der Evangelist Philippus, ja, von einem Ort zum anderen entrückt wurde. Das Wort entrückt wird gebraucht. Und so können wir weitermachen. Der Apostel Paulus spricht ganz klar von seiner Entrückung in den dritten Himmel. Ihr könnt aufschlagen, 2. Korinther 12. 2 bis 4. 2. Korinther 12, 2 bis 4. Der Apostel Johannes spricht von seiner vierfachen Entrückung. Er wurde vierfach entrückt in der Offenbarung. Das erste Mal in Kapitel 4, wo er in den Himmel entrückt worden ist. Bei anderem Mal oder anderes Mal wurde er in die Zukunft entrückt, in die Wüste. Und dann wurde er entrückt, um die kommende Stadt, das neue Jerusalem, zu sehen. Viermal. So, ich frage mich, wie die Christen mit der Bibel in der Hand sagen können, dass es so etwas wie die Entrückung nicht gibt. Für mich heißt es, für mich persönlich, sie lesen diesen Text, entweder glauben sie es nicht oder sie legen diesen Text geistlich aus. Sie vergeistlichen diese Dinge. Ja, sie sagen, oh, es war nicht wirklich eine Hinwegnahme, sondern es war mehr ein Geisteszustand, vielleicht eine Vision. Ihr Lieben, Offenbarung 11, unser Text, spricht ganz klar von der Entrückung. So, wie gehen diese Menschen damit um? Wie wollen sie das vergeistlichen? Oh, und sie tun es. Sie tun es. Viele tun es. Sie sagen, oh ja, die zwei Zeugen müssen wir symbolisch verstehen. Das ist die Gemeinde. Okay. Was sind dann aber die Wunder, die die Gemeinde tut? Wie ist das symbolisch zu verstehen? Und das ist nicht alles. Wie sind die 1260 Tage symbolisch zu verstehen? Wie ist das große Erdbeben symbolisch zu verstehen? Wie sind die 7000 Tote in der großen Stadt Jerusalem zu verstehen? Auch symbolisch? Und ich hoffe, wir sehen, wie lächerlich das Ganze dann wird, wenn man diese Dinge, die Bibel eigentlich wortwörtlich verstanden haben will, wenn das vergeistlicht wird. So, in unserem Bericht lesen wir darüber, was tatsächlich stattfinden wird, wenn die zwei Zeugen von Gott wiederhergestellt werden und dann auch entrückt werden in seine Gegenwart oder in den Himmel. Und nun lesen wir von den Folgen der Entrückung, Vers 13. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Der Text sagt uns, dass zur selben Stunde, als die zwei entrückt worden sind, noch bevor die Menschen durchatmen konnten, ja, ein großes Erdbeben geschieht. Ihr Lieben, denkt ihr, dass Gott durch Erdbeben spricht? Was denkt ihr? Habt ihr schon mal ein Erdbeben erlebt?
Ja.
Ich auch. In einer Gebetsstunde, die wir hatten, gemeinsam. Und ich kann mich erinnern, ich habe meine Augen zugehabt, wie es sich gehört, ja, beim Beten. Und auf einmal denke ich, Mensch, mir ist aber schwindelig. Ich mache die Augen auf und alles wackelt hier so ein bisschen. Und dann bleibt es stehen. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich habe keinen Zweifel, dass Gott durch Erdbeben zu den Menschen spricht. Wenn die Erde so richtig ordentlich zu wackeln anfängt, ja, dann sieht der Mensch, wie viel Autorität er wirklich hat. Dass er nämlich keine Zügel über sein Leben hat. Und dann hört man auch aus dem Mund mancher, ihr habt das auch gehört, oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Gebet. Die Menschen, die Gott verleugnet haben, wenn die Erde ordentlich zu beben anfängt, die schreien dann, oh mein Gott. Die beten zu einem Gott, an den sie nicht glauben. So, für die Zuschauer in unserem Text ist es ganz klar, was passiert. Ja, Gott bezeugt sich in diesen Dingen, die geschehen. Und ich denke, dass ein Erdbeben ein sehr gutes Mittel ist, um die Menschen, die sich sicher auf ihren Beinen wähnen, stolz sind. Oh, wir haben was erreicht. Wir können Menschen zum Mond schicken, wir können das machen. Wir können heute Autos bauen, die elektrisch sind. Ein Erdbeben bringt sich schnell auf die Knie. Israel ist eigentlich ein Land, das nicht zu sehr dafür bekannt ist, dass es gewaltige Erdbeben hat. Habt ihr davon gehört, dass in Israel große Erdbeben stattgefunden haben? Ich nicht, in meiner Zeit nicht. Ja? Und deshalb war es für mich sehr, sehr interessant zu lesen, dass im letzten Jahr manche etwas stärkere Erdbeben im Norden Israels passiert sind. Aber nicht nur das, ich habe dann in einer Zeitschrift Haaretz Israel folgenden Artikel gelesen vom letzten Jahr. Und in diesem Artikel steht, dass Israel eigentlich seit 100 Jahren überfällig ist für ein großes Erdbeben. Sie haben Erdbeben gehabt, lange, lange zurück. Und ein Wissenschaftler oder Geologe mit dem Namen Ariel Heimann, er sagte in einem Interview, dass ein großes Erdbeben, das kommen wird, oder dass dieses große Erdbeben, das kommen wird oder muss, eine größere Gefahr für Israel darstellt als Iran und alle Raketen, die von Gaza nach Israel geschossen werden, zusammengenommen. Ja, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte eines Geologen, der sagt, ein Erdbeben wird kommen. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ja, über das, was hier in dem Text gesagt wird, was wir gehört haben, was wir eben auch gehört haben, gerade über das große Erdbeben, das kommen muss in Israel. Ich bin persönlich überzeugt, dass die Bühne für die Entrückung der Gemeinde gesetzt ist. Ihr Lieben, seinerzeit war es Jesus gewesen. Er hat die Pharisäer, eigentlich die religiöse Oberschicht des Volkes, die es hätte besser wissen müssen. Er sagt, ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht richtig einordnen. Stellt euch vor, der Messias selbst spricht zu ihnen und sie sehen ihn nicht. Und genauso kommt es mir vor mit der Gemeinde heute. Wir haben die Zeichen der Zeit. Israel ist im Land. Habt ihr von dem Friedensabkommen gehört mit Saudi-Arabien? Die machen es sehr gut eigentlich. Selbst innerhalb dieser Krise oder während dieser Covid-Krise machen die wirtschaftlich eigentlich sehr gut. So, wenn uns die Heilige Schrift sagt, dass die Feinde Israels kommen und Israel überfallen werden, was denkt ihr, warum die Feinde Israels Israel angreifen werden? Israel ist ein kleines Land. Warum wollen sie Israel? Das sind einmal die religiösen Gründe natürlich, aber dann wären es ja die Araber. Und interessanterweise ist Saudi-Arabien im Friedensabkommen mit Israel. So, was wollen die Feinde Israels von Israel? Wachsen da besonders gute Gurken? Oh, da wachsen sehr gute Gurken und Tomaten. Aber deshalb wollen sie nicht nach Israel. Was Israel hat, ist Öl und Erdgas. So, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, was geschieht und auch das, was wir gerade erleben, der Covid. Ihr Lieben, wenn man ein bisschen nachdenkt, nicht allzu viel und nicht unbedingt die Massenmedien hört, was die alles da verkünden, ja, dann wird es einem deutlich, gerade als ein Mensch, der zu Jesus Christus gehört, der die Bibel ernst nimmt, der die Bibel liest, wir befinden uns in der Zeit kurz vor der Entrückung der Gemeinde. Das ist das nächste große Ereignis der Schrift nach, was passieren wird. Da muss nichts vorher geschehen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das geschieht, die Entrückung der Gemeinde. Erkennen wir die Zeichen? Ich hoffe, dass wir das erkennen. Und wenn wir es nicht erkennen, lest die Heilige Schrift, schaut einmal, was Jesus sagt, gerade auch in seiner Endzeitrede in der Ölbergrede zu seinen Jüngern und schaut einmal in unserer Zeit, was passiert. Ich weiß, ihr Lieben, ich weiß, ich sage das jeden Sonntag, ja, dass die Zeit reif ist, für Jesus, für seine Gemeinde zu kommen. Ich sage das fast jeden Mittwoch, ja, dass Jesus vor der Tür steht und wir bereit sein müssen, aber das ist die Realität. Und deshalb möchte ich euch herausfordern, gerade auch heute Morgen noch einmal euch selbst zu hinterfragen. Ich kann nicht in euer Herz schauen. Aber ihr wisst ganz genau, seid ihr bereit für das Kommen des Herrn Jesus? Die andere Frage ist diese, ist es wichtig, bereit zu sein und richtig zu leben, in der Zeitlichkeit, die uns noch gegeben ist, richtig zu leben für Jesus? Absolut, absolut. So, wir lesen in unserem Text von einem großen Erdbeben. Das wird passieren. Ein Zehntel der Stadt Jerusalem wird fallen. 7000 Menschen werden getötet. Aber dann lesen wir auch etwas, was uns eigentlich erfreut. Menschen erschrecken, ja, und geben Gott die Ehre. So, wir lesen von einer Erweckung. Wir wissen, dass in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit so etwas nicht möglich wird. Das ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für die Menschen, Buße zu tun und Jesus Christus als ihren Heiland anzunehmen. Wir lesen an dieser Stelle von einer Erweckung nach einem sehr klaren sich bezeugen Gottes. Ja? In manchen Zeugnissen hören wir, dass Menschen sich deshalb bekehrt haben, weil sie Angst haben vor der Hölle, vor der Verdammnis. Manch ein Christ denkt sich, naja, das ist eigentlich kein guter Grund zur Hinwendung, zu der Lebensübergabe an Jesus. Ich denke, dass jeder Grund gut genug ist, um sein Leben Jesus zu übereignen, oder? Jeder Grund ist gut. Und wenn der Grund der ist, dass der Mensch eine heilige Furcht hat vor der Verdammnis, ist ein guter Grund, zu Jesus zu kommen, um nicht mehr in dieser Furcht zu leben. Ja? Deshalb, auch heute, haben wir Buße getan? Haben wir unser Leben Jesus anvertraut mit Haut und Haaren, wie man im Deutschen sagt? Leben wir ein Leben, das eben die Frucht dieser Buße, der Hinwendung an Jesus bezeugt, dadurch, dass wir ein heiliges Leben führen, zu Jesu Ehre? Dienen wir in der Gemeinde mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat? Auch das ist sehr, sehr wichtig. Möge der Herr uns seine Gnade geben, ihr Lieben, dass wir das Evangelium richtig verstehen. Möge der Herr uns seine Gnade geben, seine Weisheit geben, dass wir unser Leben tatsächlich Jesus mit Haut und Haaren übereignet haben und nun in dieser Heilsgewissheit leben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Gott. Und das Nächste, was für uns dran ist, an dem großen Plan Gottes für die Menschheit, als die Gemeinde des Herrn Jesu, als Kinder Gottes, ist eben die Entrückung. Und auch heute beende ich unsere Predigt mit diesen Worten. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wie gut haben wir es bei dir. Und ich denke, dass erst in der Ewigkeit, wenn wir dein Angesicht sehen, dann werden wir es wahrnehmen, wie gut wir es tatsächlich haben. Herr Jesus, wir dürfen in dieser Zeit, in der so viele Menschen Angst haben, mit Masken rumlaufen, Panik haben von dem, was passieren kann. Wir können ruhig bleiben, wissen, dass wir in deiner Hand sind. Und dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Weder Mensch, noch irgendeine geistliche Macht, noch irgendein Virus oder was immer. Herr Jesus, das ist das Schönste unseres Lebens, zu dir zu gehören und zu wissen, dass du uns liebst. Hilf uns, Herr Jesus Christus, richtig zu leben. Und das heißt nicht in Furcht, sondern mit der Freude, die du gibst durch den Heiligen Geist. Die Menschen darauf hinweisen, dass sie ihre Furcht loswerden können, wenn sie ihr Leben dir anvertrauen. Heiland, dir, dem auferstandenen Herrn der Herrlichkeit, dir gebührt Lobpreis, Anbetung und Dank. Wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst, dass du uns liebst. Wir haben es so gut. Amen. 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 Ihr Lieben, der Herr sei mit euch. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag.